mit Thies.
Hab dann beim Krafttraining einen Anruf vom Uwe Bender, von dem Achter-Bundestrainer bekommen, yeah, der dann gefragt hat, ob ich nicht Interesse hätte, nach Dortmund zu kommen, weil starke Leute brauchen sie immer, blablablub. Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich überhaupt nicht richtig rudern kann.
Oliver Zeitler ist der aktuelle Ruderweltmeister im Einer. Dabei war er vor knapp 3 Jahren noch Schwimmer. Wir sprechen darüber, wie er eigentlich durch Zufall in die Weltspitze kam und wie es sich bei -4 Grad rudern lässt. Und wie es sein kann, dass es in einer Familie so viele Ruder-Champions gibt. Was ist da im Wasser? Hallo nach München.
Hallo, freue mich sehr, heute Gast zu sein bei euch.
Ja, Weltmeister, Europameister 2019, so der Shootingstar auch. Da haben ja auch die ganzen Großen echt geschaut, wo kommt der plötzlich her? Ich meine, vor, ich weiß nicht, 40 Monaten, da warst du noch Schwimmer, ne?
Ja, sogar ein bisschen kürzer, ja, sogar.
Sogar das, ne? Wann war so der entscheidende Moment, als dir aber auch klar war, ich schaffe es auch tatsächlich in die Weltspitze dort?
Den Moment gab's, da durfte ich nämlich 2018 auf dem ersten Weltcup im Einer eben starten. Yeah. Und da bin ich dann in meinem ersten Weltcup-Finale gleich Dritter geworden, hinter dem amtierenden Weltmeister damals, Andrei Svinek, der ja diese Szene wirklich jahrelang zusammen mit Mahe Drysdale da bestimmt hat. Yeah. Und nach dem Rennen, da sind die Leute zu mir hergegangen und haben gemeint, da ist gerade irgendwas Magisches auf dem Wasser passiert. Die haben alle Gänsehaut gehabt und als ich da bis 1500 vor dem Weltmeister hergefahren bin, obwohl ich noch Anfänger war, man sieht es auch an meiner Rudertechnik, wenn man sich das Video von dem Rennen anguckt, da ist irgendwas Verrücktes passiert und da war mir dann klar, ich kann es tatsächlich schaffen, da vorne mit den großen Jungs mitzufahren.
Und wieso hast du trotz dieser Rudertechnik, wieso hast du es trotzdem nach so weit vorne gebracht bei dem Rennen damals mit dem magischen Moment? Wie lässt sich das erklären?
Ja, das war natürlich viel Physis drin. Also ich kam natürlich mit guten Voraussetzungen vom Schwimmen zum Rudern schon. Ja. Kraft und Ausdauer, die waren einfach da. Und die Technik, die wurde dann auch ja immer besser von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag fast, konnte man am Anfang sagen. Da ist wirklich in jedem Training ist ein Schritt nach vorne gegangen. Man hat sich weiterentwickelt. Und in dem Rennen, da hat es dann halt für eine Medaille gereicht dann tatsächlich. Mhm. Und es ging dann ja auch 2018 relativ erfolgreich weiter. Jeden Weltcup eine Medaille gemacht. Nur dann auf der Weltmeisterschaft halt ein bisschen der Dämpfer 2018, wo ich dann eben zum ersten Mal keine Medaille in einem Ruderrennen gemacht habe.
Wie war das für dich, den wirklich Erfolgsverwöhnten, für den es ja immer nur so bergauf ging und dann plötzlich keine Medaille? Also der Papa war sicherlich ein bisschen enttäuscht, dein eigener Vater trainiert dich ja auch schließlich. Mhm. So, aber gut, wie war es für dich, dieser Augenblick?
Es war schon hart. Also ich bin im Halbfinale noch das beste Rennen damals meines Lebens gefahren. Und dann in der Früh am Finaltag hat man schon gesehen, sehr starker Seitenwind, was nicht zu dem Zeitpunkt nicht meine Stärke war, einfach. Dann im 5. Schlag dann gleich in die Leine reinzufahren, war jetzt nicht ganz so smart, würde ich behaupten. Ja, man konnte es halt schon nachvollziehen, warum es da nicht gereicht hat. Ja. Aber man musste es dann halt auch erstmal verarbeiten, analysieren. Und dann daraus positive, möglichst positive Schlüsse ziehen. Und das haben wir, denke ich, ganz gut geschafft.
Deine Geschichte ist ja einfach so eine schöne Geschichte, auch für Menschen, die sich mal überlegen, umzusteigen oder vielleicht doch nochmal etwas Neues anzufangen. Bei dir war es jetzt halt im Sport, beziehungsweise derzeit natürlich auch dein Hauptberuf auch. Es fing wirklich erst mit Schwimmen an, während deine Familie, und da gibt es viele preisgekrönte, medaillentragende Familienmitglieder, ständig auf die Regattastrecke gingen, fandest du das am Anfang eigentlich eher langweilig, ne?
Ja, so war es. Also ich bin damals viel mit meinem Opa natürlich auch als Kind unterwegs gewesen, auf vielen Regatten. Da war es tatsächlich eher nervig, wenn man alle 10 Meter stehen bleiben musste, weil der Opa sich wieder mit irgendjemandem unterhalten hat. Weil
das war Hans-Johann Färber, Olympiasieger 72 im Vierer mit Steuermann.
Genau, richtig. Jawohl. Und der war natürlich bekannt wie ein bunter Hund da überall und alle kannten den irgendwie. Da war es tatsächlich eher nervig und so wirklich Berührpunkte mit dem Sport habe ich dann auch nicht gefunden. Deswegen bin ich da schön im Wasser geblieben.
Es war dir aber auch letztendlich zu nass, ne? Eigentlich das Rudern im Einer. Die ersten Erfahrungen, da bleibt man ja nicht trocken, ne?
Nee, also wenn man sich in so ein Rennboot reinsetzt, das ist tatsächlich extrem wackelig. Es gibt die Regel, niemals die Griffe loslassen.
Ja.
Und das muss man aber auch erstmal hinbekommen, wenn man so quer im Boot sitzt, 45 Grad Winkel, dann nicht die Griffe loszulassen, wird dann doch etwas schwierig.
Kann man eigentlich im Einer auch eine Eskimo-Rolle machen?
Nein, das ist nicht möglich.
Okay. Weil das habe ich letzte Woche nämlich erst gehört, dass es beim Kajakfahren oder auch bei den Inuit, die das ja beherrschen, die haben 50 verschiedene Arten, eine Rolle zu machen. Hättest du das gedacht? 50 verschiedene Arten?
Nee, das ist schon viel.
Oder?
Schon viel.
Ja, schon krass.
50 verschiedene Arten aus dem Boot zu fallen, sozusagen.
Ja. Vielleicht kommt man eigentlich in so einen Einer wieder zurück, wenn man mal im Wasser landet?
Ja, mit etwas, also als Anfänger überhaupt nicht.
Okay,
mit etwas Übung schafft man es schon rein. Mhm. Also wenn man weiß, wie man das Boot dann gerade hält und wo man sich abstoßen kann am Boot, dann geht das aber für gewöhnlich unmöglich.
Also das war am Anfang eigentlich nichts für dich. Du warst der Schwimmer. Du hattest auch Ambitionen, natürlich Olympia zu schaffen. Diese Olympia-Quali, die hast du verpasst. Dann wurde auch noch die Trainingsgruppe bei euch aufgelöst. Und da kam so eine kleine Wende, ne? Da schien eigentlich die Schwimmerkarriere schon am Ende. Und zwar relativ plötzlich eigentlich. Wie hast du dich in der Situation gefühlt, als plötzlich irgendwie alles vorbei sein sollte?
Also es war natürlich anfangs eine schwierige Situation und nicht wirklich motivierend. Ganz im Gegenteil. Also da ist dann irgendwie so das Lebensziel Olympia in ganz, ganz weite Ferne gerückt, so in unerreichbare Ferne. Und ich habe tatsächlich mit dem Leistungssport zu dem Zeitpunkt dann auch schon abgeschlossen gehabt. Mhm. Habe dann eben noch bis November weitergemacht, weil deutsche Kurzbahnmeisterschaften dann mein letzter Wettkampf werden sollten.
Ja.
Ganz klares Ziel, nachdem da eben auch die Trainingsgruppe dann auseinandergefallen ist und ich im Training auch nicht mehr den Spaß gespürt habe, den ich da davor hatte. Und dann, ja, dann war es vorbei, relativ plötzlich tatsächlich. Ja.
Das heißt, was hast du gemacht? Letztendlich dich nur mit deiner Ausbildung beschäftigt erstmal?
Ja.
Also Ausbildung zum Steuerfachangestellten. Hast du gerade einen Bachelor gemacht oder sogar Master schon?
Nee, also ich habe damals, zu dem Zeitpunkt, habe ich mich dann tatsächlich auf meine Ausbildung konzentriert. Ich habe 2015 mein Abitur gemacht, bin dann gleich eingestiegen bei meinem Arbeitgeber, wo ich jetzt immer noch bin, eben als Auszubildender, Steuerfachangestellter.
Jawohl.
Habe dann nach 2 Jahren eben da meine Ausbildung beendet. Nach einem Jahr habe ich bereits ein berufsbegleitendes Studium angefangen und das habe ich jetzt im letzten Monat abgeschlossen.
Okay.
Mit meinem Bachelor.
Glückwunsch übrigens.
Dankeschön.
Glückwunsch übrigens.
Vielen Dank.
Ja, aber sehr schön. Ist ja für die Zukunft Gold wert und ganz auch wichtig.
Auf jeden Fall, ja.
Also aber damals, als Schwimmen dann erstmal vorbei war, hast du dich aber trotzdem noch fit gehalten. So am Ruderergometer, also Rudern an Land, im Fitnessstudio, ne?
Genau, also ich habe halt nach einem Monat dann nichts tun, wirklich gemerkt, dass ich wieder ein bisschen mehr Bewegung brauche und daheim, da hatten wir natürlich diese Ruderergometer stehen.
Ja klar.
Da geht es dann natürlich einfach und mit wenig Zeitaufwand, dass man da mal eine Einheit einschmeißt. Und zwischendrin bin ich dann auch wieder einmal die Woche schwimmen gegangen, einfach um mich fit zu halten, weil ich einfach gemerkt habe, mein Körper braucht diesen Sport. Ich muss das ein bisschen, ich muss mich selbst ein bisschen fordern.
Und weil du natürlich Angst hattest, dass dein Kreuz wieder kleiner wird.
Ja, so, das kann man auch sagen, genau.
Also dann hast du fleißig gearbeitet dort am Ergometer und das klappte wohl offensichtlich ganz gut. Du bist ein absoluter Ergometer-Champ gewesen, habe ich gehört.
Ja, also die erste wirkliche, also die erste Ruderregatta sozusagen war tatsächlich Indoor dann. Also es waren die deutschen Indoor-Meisterschaften. Und da habe ich dann gleich mal gewonnen. Und damals ging Tim Grohmann, der 2012 Olympiagold gewonnen hatte, gewonnen. Und da, das war dann nochmal so ein Aha-Erlebnis, wo ich mir dann gedacht habe, okay, vielleicht soll ich es doch mal ernsthaft im Boot probieren.
Mhm.
Und so hat das dann angefangen wieder mit täglichem Training.
Okay, und dann kam ein Anruf vom Bundestrainer. Oder wann hast du gemerkt, ich habe ja echte Chancen, da ganz vorne mit dabei zu sein, auch als Ruder im Einer. Ganz plötzlich eigentlich, hätte ja vorgestern noch keiner mit gerechnet.
Ja, also es ging dann tatsächlich ganz plötzlich. Ich habe diesen Ergometer-Wettkampf gewonnen, bin dann irgendwie wieder in diese Leistungssportschiene reingerutscht. Habe dann beim Krafttraining einen Anruf vom Uwe Bender, von dem Achter-Bundestrainer bekommen, der dann gefragt hat, ob ich nicht Interesse hätte, nach Dortmund zu kommen, weil starke Leute brauchen sie immer, bliblablub. Und dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich überhaupt nicht richtig rudern kann. dass das wahrscheinlich eher wenig Sinn macht. Dass ich zwar versuche, das jetzt zu lernen, aber man weiß nicht, in welche Richtung das geht. Und das war tatsächlich ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht abzusehen, dass es dann nach weniger als 3 Jahren Training dann tatsächlich bis zum Weltmeistertitel reicht, war zu dem Zeitpunkt utopisch.
Aber er hat sich nicht abschrecken lassen. Dadurch, dass du gesagt hast, ich kann eigentlich gar nicht rudern, du solltest trotzdem mal vorrudern.
Ja, ich habe dann halt gesagt, ich werde jetzt erstmal in München hier ordentlich lernen und dann schauen wir mal, in welche Richtung das geht. Ob es dann in den Riemenbereich geht, wo ja auch der Achter dazu gehört oder ob es eben doch in ein Skullboot geht. Ja. Für mich war dann aber irgendwie relativ schnell klar, mein Ziel wird Olympia 2020 sein. Das werde ich jetzt angreifen und alles dem untergeordnet dann und ab geht die Post.
Andere würden sagen, Genforscher vielleicht. Naja, ist ja kein Wunder, dass bei ihm das auch was geworden ist. Denn ihr habt so viele Ruderer bei euch in der Familie. Den Großvater, dein Vater, Heino, der war auch mal bei der WM vorne mit dabei. Ich glaube, 4. oder sowas ist er geworden. Der Onkel war Weltmeister im Achter auf jeden Fall. Du hattest eine Tante, die war Olympiasiegerin im DDR-Achter. Deine jüngere Schwester ist auch ganz erfolgreich im Juniorenbereich schon dabei. Natürlich kommt jetzt immer wieder die Frage, liegt so etwas in den Genen? Das ist natürlich Quatsch. Also in den Genen kann so etwas ja vermutlich nicht sein. Oder habt ihr irgendetwas identifizieren können in eurer Muskulatur, in eurem Knochenbau, was euch verbindet alle?
Nö, also da sind wir jetzt nicht zu einem Genforscher gegangen und haben dann geschaut, sag mal, was ist das Rudergen? Sowas haben wir jetzt nicht gemacht.
Aber es ist trotzdem interessant. Oder ist es tatsächlich einfach nur, und das wäre eine tolle Nachricht für alle, Begeisterung für eine Sache, die so etwas möglich macht? Wobei, bei dir war es ja nicht mal Begeisterung am Anfang, nicht mal das.
Anfangs war es keine Begeisterung, aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich mich in das Rudern richtig verliebt. Ja. Also ich liebe den Sport, weil der einfach auch so viel Tradition mitbringt, weil der so viele Generationen miteinander verbindet, was es beim Schwimmen, was ich so da nicht erlebt habe einfach. Es ist einfach wunderschön und das motiviert mich auch. Und diese Motivation, das ist, glaube ich, das, was, was einen dann zur Höchstleistung antreiben kann und diese wirkliche Hingabe, etwas zu 100% zu wollen und dafür dann auch bereit zu sein, alles zu geben.
Kam eigentlich irgendwann mal, nachdem du wirklich innerhalb kürzester Zeit die anderen hinter dir gelassen hast bei der WM 2019 und wirklich Weltmeister wurdest, kam irgendwann mal so die Stimmen, ey, das kann doch nicht mit rechten Dingen zu sich gehen. Was nimmt der Junge? Was raucht der?
Das habe ich jetzt so nicht mitbekommen. Es wird immer viel auf mein Talent abgewälzt, dass ich halt viel Talent habe. Letzten Endes spielen da aber viel mehr Faktoren natürlich wie als Talent eine Rolle. Da gehört die harte Arbeit dazu. Also es ist ja nicht so, dass ich mich da in ein Ruderboot reingesetzt hätte und dann da gleich Weltrekordzeiten gefahren bin. So war es ja nicht. Dieses Training, die Expertise von meiner Familie, auch von meinem Vater, der da wirklich viel Zeit investiert und auch immer viel mit mir darüber gesprochen hat, sodass wir das gleiche Verständnis von diesem Ruderschlag bekommen. Diese individuelle Betreuung, die ich hier in München erhalte, was halt sonst kaum jemand in der Welt so bekommt.
Das stimmt, da hast du Glück, dass du deinen Vater da natürlich da hast, der wirklich der absolute Experte ist.
Ja, genau. Und das ist einfach ein Glücksfall. Und so viele Jahre an Trainerexpertise auch, die mein Großvater dann da noch mit einfließen lässt, wenn man ihn mal um Konsultation bittet. Also das ist alles so ein Zusammenspiel. Allein Talent reicht auf jeden Fall nicht aus. Nee. Und das wird auch nicht aus jedem Schwimmer ein Ruderer. Das kann man auch so sagen.
Erklär mir ganz kurz bitte das Verständnis für den Ruderschlag, dass wir Laien das greifen können. Was gehört dazu zum Beispiel?
Also ganz wichtig war mir von Anfang an dieses Wassergefühl, was man beim Schwimmen auch immer mit speziellen Technikübungen trainiert hat. Das heißt, so ein bisschen Verständnis dafür, wie man sich effektiv am Wasser abstößt. Weil wenn man volle Kanne vorne reinlangt und einfach durchzieht, dann macht man zwar viel Strudel, aber man wird nicht wirklich schnell davon. Also man muss eine kontinuierliche Beschleunigung erreichen im Wasser. Das heißt, man geht vorne relativ leicht rein und zieht sich dann durchs Wasser, sodass man sich dann schön abstoßen kann, ohne dass diese Verwirbelungen am Blatt beziehungsweise an der Hand beim Schwimmen entstehen. Und dadurch, dass man dann kontinuierlich schneller wird und am Ende dann die höchste Geschwindigkeit erreicht und sich dann richtig abstoßen kann. Dadurch wird man schnell und ja, das haben wir halt.
Also Kraft ist nur wahrscheinlich 20% vom Eintauchen des Ruders. Das andere ist Technik wahrscheinlich, ne?
Technik, oder? Gefühl und ja, genau.
Trainiert wird ja auch im Winter, ja, so bei Minusgraden, da kennst du nichts. Ich fand es ganz interessant, gibt eine wunderbare Doku gerade über dich, auch im ersten, können alle noch in der Mediathek nachschauen. Da heißt es dann, wenn die Finger taub werden, dann kann es richtig losgehen. Warum?
Also am Anfang ist das Gefühl natürlich extrem unangenehm, wenn man da bei Minusgraden auf der Strecke trainiert. Auf dem Wasser ist dann gefühlt nochmal kälter. Mhm. Da tun dann am Anfang schon die Finger weh, weil wir können natürlich beim Rudern jetzt keine Handschuhe oder so tragen, weil wir ja ordentlich Griff an unseren Hebeln brauchen, um da einfach auch das Gefühl zu haben, wann sich das Blatt reindreht, wann nicht. Okay. Da kann man keine Handschuhe tragen. Okay. Mhm. Deswegen ist es am Anfang eben extrem unangenehm. Und wenn dann nach 2 bis 4 Kilometern die Finger taub sind, dann spürt man halt diese Kälte nicht und dann kann das Training tatsächlich richtig losgehen.
Aber das Gefühl kannst du aufrechterhalten? Das du brauchst, ja?
Ja, das geht.
Ach, also, das schon.
Also man hat halt diesen Grip an dem Griff, der ist halt wichtig. Und wenn man einen Handschuh trägt, dann ist der halt nicht da einfach. Okay. Da kann man das halt nicht gut drehen, das Blatt.
Ja. Für diese WM 2019 hattest du zumindest eine optimale Vorbereitung. Du hast stundenlang Holz gehackt oder Paletten gestapelt beim norwegischen, weiß nicht, Rekordweltmeister oder was er tufte?
Er ist Doppel-Olympiasieger, ja.
Was waren das für Tage mit ihm zusammen?
Also wir sind da im Frühjahr 2019 in Drammen gewesen. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Oslo. Da war eine Regatta, wo wir eingeladen waren. Und dann sind wir halt am zweiten Tag, also vor Flug, eben zu Tufte gefahren, auf seine Farm. Er ist ja Farmer.
Ja.
Und da haben wir dann all mögliches Zeug gemacht. Er hat mir halt so ein bisschen was gezeigt. Also er hat seine ganzen Olympia-Boote und Olympiamedaillen natürlich daheim, wo er dann auch mal so ein bisschen Einblick gibt. Mhm. Sogar in so einer kleinen Kapelle sind die Olympiamedaillen alle in so einem kleinen Tisch eingefasst mit Glasboden, sodass man reingucken kann, wo dann Zeitungsartikel und alles Mögliche von den jeweiligen Spielen liegen. Also das ist echt schön gemacht bei ihm. Und ja, Holzhacken war er dann auch noch, weil er mir so ein bisschen was zeigen wollte, was er noch neben seinem Training macht.
Ja.
Und war schon cool, hat Spaß gemacht.
Herrlich, und er hat alle seine Boote, hat er da so die ganzen Siegerboote, hat er alle aufgestapelt.
Also die beiden Olympiaboote eben,
die
hat er in
großen.
Seiner Scheune, die er jetzt renoviert hat, eben an die Decke gehangen, um da halt auch nochmal so ein, also es ist ein richtiger schöner Blickfang eigentlich, weil Ruderboote sind ja was Ästhetisches.
Toll.
Und passt da echt cool rein.
Und sag mal, so ein Boot, so ein Einer, der hält wirklich nur ein Jahr.
Ja, also da kommt es viel auf die Steifigkeit des Bootes an.
Ja.
Also wenn das eben quer durch Europa gefahren wird auf dem Hänger und dann die ganze Zeit wippt, dann wird es natürlich weicher, das Material.
Mhm.
Und wirklich hier gute Rennboote, die müssen halt steif sein. Deswegen ist eigentlich jährlich ein neues Boot nötig, um da wirklich Top-Leistungen mitzubringen.
Okay, und das kostet so an die 15.000, oder? 14.000, 15.000 Euro jedes Jahr.
Genau,
ein Boot. Und das für den aufstrebenden Sportler muss ja auch erstmal finanziert sein. Wie wird's finanziert?
Also die Familie hat mein ganzes Sportleben eigentlich finanziert bisher.
Ja.
Von daher kommt da ganz viel her. Wir waren dann in der glücklichen Situation, in Ingolstadt einen Verein gefunden zu haben, der da auch entsprechend auch noch mitgeholfen hat bei der Finanzierung.
Okay.
Und so macht man das dann halt im Amateursport.
Ja. So kamen Sie nie in die Versuchung zu sagen irgendwie, nee, du ruderst mal das Boot von deinem Großvater auf erstmal, bevor du nochmal ein eigenes bekommst. Weißt du,
wie die Diskussion gab es tatsächlich am Anfang.
Wirklich?
Aber mein Großvater meinte dann, nee, der Junge braucht ein ordentliches Boot, sonst wird das so nichts.
Ja, du wärst vor allem auch nicht konkurrenzfähig gewesen damit.
Nee,
oder?
Auf gar keinen Fall.
Denn das Boot an sich weicht auf. Nur durch Transport oder auch generell durch das Wasser?
Auch durch das Wasser.
Durch das
also
Wasser.
Die Boote werden dann auch schwerer, was ich jetzt bei meinem WM-Boot auch schon mitbekommen habe.
Ja.
Also zur EM in Luzern, da brauchte ich noch Zusatzgewichte.
Mhm.
Bei der WM konnte ich dann sämtliche Gewichte rausschrauben. Und dann hatte ich diese 14 Kilo, die so ein Einer wiegen muss. Also das, dieses Mindestgewicht. Das heißt, die werden auch schwerer und dadurch halt auch nicht mehr ganz so ganz so gut.
Ja. Was ist mit deinem Boot 2018 passiert? Wo ist das jetzt?
Das rudere ich auch noch. Also das liegt auch in der Halle in Oberschleißheim. Da machen wir momentan ein paar Tests, wie wir die Einstellung vielleicht nochmal ändern Richtung Tokio jetzt, da eben nochmal ein paar Sekunden rauszuholen.
Weil an einem neuen Boot sein. Dann allerdings, nicht an dem 18er.
Genau, nicht an dem 18er, nicht an dem 19er. Das Olympiaboot ist 2020. Aber letzte Woche bestellt worden. Genau.
Klasse. Hast du mitdesignt auch?
Also da gibt es halt diesen festen Riss, den ich jetzt auch gefahren bin. Der passt einfach zu mir. Ich glaube, diesen Riss fährt auch sonst keiner so in der Weltspitze.
Riss heißt was genau?
Riss heißt diese Bootsform. Das heißt die Höhe, wie hoch die Wände des Bootes sind und wie es halt geschnitten ist einfach. Also der Schnitt des Bootes.
Der Doppel-Olympiasieger Tufte, der wirklich all seine Erfolge dort auch sammelt, in einer Kapelle, das finde ich auch wunderschön. Der hat ja auch noch, in Norwegen ist ja ein ganz großer, eine Unterwäschekollektion, braut eigenes Bier. Was bringst du als erstes raus?
Das ist eine gute Frage, muss man jetzt mal schauen, was sich da anbietet. Wenn man da einen Sponsoren findet, einen entsprechenden, dann haben die sicherlich Ideen für mich, denke ich mal.
Auch so als wirklich einer der ganz großen Ruderer und zurzeit der Weltbeste, muss man immer sehen, wie finanziere ich das Ganze, wo bleibe ich das, was hat Zukunft. Deswegen hast du wirklich auch, nachdem du Weltmeister wurdest, nach quasi nur 3 Jahren im Einer, direkt angekündigt nach Olympia 2020 in Tokio, das ist das nächste große Ziel, da könnte Schluss sein. Aber das kann doch nicht dein Ernst sein, da kann doch nicht schon wieder alles vorbei sein.
Ich habe ja beruflich entsprechend vorgesorgt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und da muss man sich jetzt einfach dann auch nach Olympia Gedanken machen, was sich mehr lohnt. Also wie gesagt, ich habe mich in das Rudern verliebt. Ich würde das super gerne mindestens bis 2024 weitermachen. Aber dann halt nicht auf die Kosten meiner Familie oder meiner eigenen Kosten, sondern auf die Kosten eines Sponsoren. Weil wenn man der Weltbeste ist in einer Disziplin, dann kann es ja irgendwie nicht sein, dass man da dann nur Minusgeschäft die ganze Zeit macht und dann auch noch die Familie anpumpen muss, um entsprechendes Material zu kaufen. Das ist natürlich ein No-Go. Also das ist meine Meinung. Kann ja auch andere Leute geben, die das anders sehen. Aber
und von der Sporthilfe selber kommt ja auch nur, was sind das, 200-400 Euro im Monat, oder? Das ist ja auch nicht viel.
Ja, also die Spitzensportförderung, die ist etwas höher. Und die Sporthilfe hat dieses Jahr auch die Förderung für die Athleten angepasst. Ich glaube, mittlerweile sind es 800 Euro Basisförderung, die man bekommt, wenn man keine Sportförderstelle hat. Das heißt, da entwickeln wir uns schon in die richtige Richtung. Und ich bin jetzt halt Richtung Olympia auch in die Spitzensportförderung aufgenommen worden. Die ist halt auch bis Olympia jetzt erstmal begrenzt natürlich. Danach ist die wieder deutlich niedriger, aber das ist schon mal ein guter Anfang, würde ich behaupten.
Und wie kompliziert ist die Steuererklärung eines Ruderers?
Die Steuererklärung eines Ruderers ist relativ einfach eigentlich. Also wenn man da jetzt nicht ein Gewerbe anmeldet oder sonst irgendwas, dann braucht man da hingehend eigentlich nichts anmelden, weil man ja auch nichts verdient.
Ja, stimmt. Das ist auch wieder alles einfach, richtig.
Genau.
Das große Ziel lautet Olympia. Wir haben Oliver Zeitler, unseren Ruderweltmeister, der ja irgendwie dann doch aus dem Nichts kam, haben wir ein bisschen kennengelernt und sind umso gespannter, wenn es dann bei den Olympischen Spielen auch zum Rudern kommt und wir ganz genau hinschauen werden, was Oliver Zeitler dann im Einer macht. Toi, 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 dass da alles klappt. Dankeschön für heute und auf jeden Fall viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank.
Grüße nach München.
Ciao.